die beste Art, die Zukunft vorauszusehen, ist, sie selbst aktiv zu gestalten.
Wegebedarf, der Best Buddy Podcast für deine persönliche unternehmerische Freiheit von Ulrich Zimmermann. Als Jungunternehmer hat er seinen Handel verdreifacht und gleichzeitig für sich die Ein-Tage-Woche eingeführt. Raus aus dem Hamsterrad.
Zur persönlichen Freiheit eines Unternehmers gehört, sein Leben so zu gestalten und sein Unternehmen, wie man es selber gerne hätte.
Seit dem erfolgreichen Verkauf seines Unternehmens ist Ulrich Zimmermann seit 20 Jahren Wegbegleiter für Entscheider in kleinen und mittelständischen Unternehmen. In diesem Podcast wird er, wenn du willst, auch zu deinem Best Buddy auf deinem Weg zur persönlichen unternehmerischen Freiheit.
Ja, hallo und herzlich willkommen, ihr Lieben, mal wieder zum Wegebedarf-Podcast, dem Best Buddy-Podcast für deine persönliche unternehmerische Freiheit. Und ich finde es toll, dass du dir wieder ein paar Minuten deiner Zeit nimmst und in deine persönliche unternehmerische Freiheit investierst. Heute haben wir wieder einen speziellen Gast. Mir ist ja immer wichtig, dass man nicht so die ganzen Promis, die man ja immer hört, nehmen, sondern Menschen im Interview haben, die einfach einen tollen Job machen, die ihren Weg gehen, die ihr Ding machen und da einfach in dem super gut sind. Und auch so einen Gast haben wir wieder heute. Wir haben heute eine ganz spannende Geschichte zu Gast, nämlich eine Frau, sehr kraftvolle Frau, die Kriminalhauptkommissarin war und sich aus diesem auch schon sehr anspruchsvollen Job als Trainerin, Coach und ja auch Wegbegleiterin für viele Unternehmer entwickelt hat. Und diesen Weg wollen wir uns heute gemeinsam angucken, wie man sich die Freiräume in einem bestehenden Job schafft und aus dem dann raus sich persönlich verwirklicht. Also ganz herzlich willkommen an Annette Lüders bei uns heute hier im Wegebedarf-Podcast.
Hallo Uli, ich freue mich, dass ich da sein darf.
Ja, freut mich, dass wir zusammengekommen sind. Wir haben uns ja auf einem Seminar kennengelernt in Hamburg vor ja schon ein halbes Jahr her. Da ging es um die 5 großen Dinge im Leben, die man noch verwirklichen will, the Big 5 for Life. Und dann haben wir gesagt, das passt sehr gut für unseren Podcast. Und vielleicht, um dich ein wenig vorzustellen, was ich verstanden habe, ist, dass du als deine Karriere gemacht hast als Kriminalhauptkommissarin, dass du schon in dieser Karriere begonnen hast, Führungskräfte zu entwickeln als Coach und als Führungskräftetrainerin, dass du dann innerhalb deines Wirkungskreises das berufliche Gesundheitsmanagement für mehrere hundert Menschen, weil du 630 Kollegen aufgebaut hast, und dann daraus freiberuflich oder nebenberuflich als Trainerin, Coach, Speakerin und Buchautorin gestartet. Habe ich da was vergessen? Stimmt das so?
Meine Tochter sagt immer, Mama, erzähl nicht so viel, dann wissen alle, wie alt du bist. Also von daher würde ich auch nur kurz und knapp so ein paar Eckpunkte sagen. Also ja, zum einen, ich bin immer noch Kriminalhauptkommissarin und ich bin auch immer noch aktiv im Dienst. Ich habe meine Arbeitszeit auf 50% reduziert und leite in der Tat das betriebliche Gesundheitsmanagement für 630 Kolleginnen und Kollegen. Gleichzeitig habe ich schon 2007 den Sprung in eine Teilselbstständigkeit gesucht und bin da tatsächlich seit der Zeit als Coach, Trainerin für Unternehmer und Selbstständige tätig.
Das ist ein ziemliches Bündel an Aufgaben. Also das habe ich schon immer großen Respekt, wenn das so, ja, eigentlich ist ja nicht nur 2 halbe Stellen, sondern wahrscheinlich füllt dich auch jede mehr als die Hälfte aus, oder?
Auf jeden Fall. Wobei beides ergänzt sich, ne? So bei der Polizei habe ich viele Spezialausbildungen genießen dürfen und hatte immer das Gefühl, wir sind so Closed Shop. Wir haben unsere eigene Sprache, unsere eigene Kultur. Und dann habe ich irgendwann gedacht, ich mache jetzt privat eine Coaching-Ausbildung, Trainerausbildungen und so weiter, um in die Wirtschaft gehen zu können und den Blick über den Tellerrand besser werfen zu können. Und das wiederum führte dazu, dass ich für meine polizeilichen Kolleginnen und Kollegen viel mehr Mehrwert reinbringen konnte, ganz andere Methoden entwickeln konnte, weil ich halt das Wissen aus der Wirtschaft reingebracht habe. Gleichzeitig war es dann auch umgekehrt so, dass ich gesagt habe, manchmal jammern wir auf einem hohen Niveau. Wenn ich mir in der Wirtschaft das angucke, dann ist das vergleichbar. Und wenn wir das und das auch aus der Wirtschaft übernehmen, dann kann das für alle einen sehr großen Nutzen bringen.
Ja, das hört sich cool an. So ein bisschen Crossover-Intelligence oder wie das so schön heißt. Transfer-Intelligence, ja, genau. Wäre, glaube ich, so der richtige Begriff. Jetzt haben wir ja in diesem Wegebedarf, geht es ja um das Thema persönliche unternehmerische Freiheit. Ich sage ja immer, leb dein Leben so, dass du gut davon leben kannst, was dir ja gelungen zu sein scheint. Was ist denn für dich persönlich das Thema unternehmerische Freiheit? Was verstehst denn du darunter?
Also unternehmerische Freiheit ist in erster Linie für mich, dass ich mit den Menschen arbeiten und die unterstützen darf, mit denen ich das machen möchte und nicht mit denen ich das machen muss.
Das ist schon mal gut, ja. Erfolg ist immer freiwillig.
Genau. Mhm. Genau, so. Und mir ist es wichtig, tatsächlich mit Menschen zu arbeiten, die wirklich auch etwas bewegen wollen. Gerne auch an Schaltstellen sitzen, die bereit sind, nicht nur zu jammern, sondern auch ins Tun, ins Umsetzen zu kommen. Und das ist ja, für mich, glaube ich, der größte Freiheitswert, den ich dabei genieße.
Ja, ich glaube, das Thema Freiwilligkeit und mit den Leuten arbeiten können, mit denen es Spaß macht und mit denen man mag, das hat, glaube ich, ein sehr hohes Maß an Gestaltungsfreiheit, oder? Das, ich sage auch immer so ein Stück weit so Asshole-Free-Living. Die Leute, die einem keinen Spaß machen, muss man wirklich aussortieren. Ansonsten macht die schönste Aufgabe, der tollste Job keinen Spaß, wenn man das mit Menschen macht, die einem keinen Spaß machen. Könnte wahrscheinlich auch schon mal, kommt auch einer der nächsten Podcasts tatsächlich in die Richtung geplant zu sagen, wie sortiert man denn die Leute aus, die einem nicht liegen, oder besser, wie gewinnt man die, wo man Spaß dran hat. Das ist, glaube ich, ist cool. Das ist ein sehr hohes Maß. Es gab es ja in deinem Leben wahrscheinlich ja nicht immer nur so die Geradeausphasen und so eine Entwicklung, Kriminalhauptkommissarin und Trainerin und Coach und Gesundheitsmanagement und Führungskräfteentwicklung. Da gab es wahrscheinlich einen Haufen Wegmarken und Wegebedarf zwischendurch. Wie ist es denn dazu gekommen, von der Polizeikarriere in die Speaker- und Trainerkarriere zu kommen parallel?
Das ist eine gute Frage. Also ich habe gerade eben einen Beitrag für ein Buch beendet, wo es darum geht, dass ich eine Mutmachgeschichte schreiben sollte. Mhm. Und in dieser Mutmachgeschichte beschreibe ich unter anderem meine ersten 6 Wochen nach meiner Polizeiausbildung. Also ich war eine der ersten Frauen bei der Schutzpolizei 1981 in Niedersachsen und war so ganz anders als die Männer. Und die Männer konnten mit uns Frauen, wir waren auch nur wenige Frauen, wenig anfangen. Die Bevölkerung konnte mit uns nichts anfangen und wir waren halt immer anders. Diese ganzen Schwierigkeiten, gepaart mit dem Nichtwissen und der mangelnden Kompetenz vieler männlichen Kollegen, das war so einmal eine Wegstrecke, wo ich viele, viele Wochen, Monate geweint habe, verzweifelt war, frustriert war, aufgeben wollte.
Mhm, so und
ja, also ich werde dir mein Buch zukommen lassen, dann kannst du es nachlesen, dann wirst du verstehen, wovon ich spreche. Also es fing gleich an mit einer versuchten Vergewaltigung, um das mal so als Anreiz reinzustellen. Und ich habe gelernt, und das habe ich einem älteren Kollegen zu verdanken, Wissen, Kompetenzen und Kommunikation und ein gut funktionierendes Netzwerk sind die wichtigsten Sachen in deinem Leben. Fang an zu lernen, bilde dich weiter, zeig dich und dann wird das schon. Und das habe ich mein Leben lang praktiziert. Also ich habe dann irgendwann von der Schutzpolizei zur Kripo gewechselt, da war ich auch wieder anders. Dann habe ich diese Spezialausbildungen gemacht, da war ich auch wieder anders. Und anders sein hat Vorteile, hat aber natürlich auch sehr viele Risiken oder auch Nachteile, will ich mal so sagen.
Ja, anders sein hat viele Nachteile, das stimmt. Out of the box denken und so ein bisschen nicht mit dem Mainstream schwimmen. Dieser berühmte Spruch, nur tote Fische schwimmen mit dem Strom, der irritiert ja oft die Massen und man ist dann schon ein bisschen strange, ja. Das kann ich nachvollziehen. Ich bin zwar Mann und hatte damit an der Stelle weniger Probleme, wie du gerade geschildert hast. Aber wenn man so ein bisschen so anders denkt und anders handelt als andere, ist man schon auch immer ein bisschen so ein bisschen verquer. Kommt nicht immer gut an.
Genau, das Zweite. Ja, und das Zweite war auch zu erleben, und das erlebe ich heute auch noch oft, wie groß die Macht und die Wirkung von Führungskräften ist. Im positiven als auch im negativen Bereich. Also das ist auch für mich, auch im Bereich Gesundheit, Persönlichkeitsentwicklung, aber auch wie es einem Unternehmen geht, ob die Mitarbeiter sich abwerben lassen, immer wieder für mich auch eine zentrale Säule, wo ich sehr, sehr gerne unterstütze. Mhm. Gerade weil ich das Negative erlebt habe. Aber natürlich auch Chefs hatte, die echt toll waren, von denen ich wiederum viel gelernt habe.
Ja, die Macht kann man ja in verschiedene Richtungen gebrauchen. Man kann die ja sehr positiv gestalten und dann quasi eine Oase für seine Leute bilden, in dem sich Menschen entwickeln können. Und man kann die natürlich auch zu seinen eigenen Nutzen klein halten und dann so eine Zwergenzucht eröffnen, die ja, die wildesten Folgen hat. Das braucht ja auch kein Mensch. Aber die Größe zu haben, Leute wachsen zu lassen oder den Entwicklungsraum zu geben, da habe ich immer großen Respekt, wenn Menschen das schaffen und andere dann auch kommen lassen. Man könnte auch sagen, die lassen sich auf der Welle dann auch nach oben tragen, weil es dient ja dann allen. Es ist ja immer ein schönes Win-Win. Und sich klein halten schadet auch immer allen. Also die Verantwortung fände ich gut, wenn das viele Menschen auch mehr sehen würden. Ja, wenn du das da schon in der Führungskräfteentwicklung eingesetzt hast, dann war das schon mal extrem wertvoll. Und wie ist es dann weitergegangen?
Ja, ich hatte dann das große Glück, ich habe eine Spezialausbildung, eine systemische Einsatztrainerausbildung machen dürfen. Die ging 20 Wochen und war in einem bestimmten Punkt von Niedersachsen untergebracht. Also ich konnte auch nicht nach Hause fahren, nur am Wochenende. Und da ging es darum, tatsächlich zu lernen, wie gibst du Seminare, Trainings, Coachings in den Bereichen Stressbewältigung, Gesundheitsmanagement, Konfliktmanagement, Kommunikation und so weiter. Und dieses Wissen konnte ich dann anwenden, weil der damalige Polizeipräsident in Hannover von der zentralen Polizeidirektion mich gefragt hat, ob ich die Führungskräfteentwicklung im Bereich dieser Soft Skills aufbauen möchte. Und das war total gut, weil das habe ich natürlich gemacht und hatte dann immer das Gefühl, ja, das bringt was, es verändert sich was. Also Polizei war ja von jeher sehr hierarchisch, sehr dominant. Und durch diese Führungsentwicklung und dem Zulassen, sage ich mal, dieser Soft Skills hat sich eine Menge verändert.
Das war ja dann auch ein mutiger Schritt von dem Polizeipräsidenten, gerade eine Frau in diese zentrale Position Führungskräfteentwicklung. Das ist ja sehr mutig, oder? Das war sicher nicht normal.
Ich saß dir, aber es war auch ein toller Polizeipräsident.
Ja, cool zu hören, weil das sind ja so Sachen, die einem in der normalen, im normalen Tagesalltag, da denkt man ja nicht dran. Das ist so, wie es ist und dann hat man so sein Bild oder nicht. Von daher finde ich das gut, dass man da auch in die Richtung beleuchten. Also sehr schön.
Wegebedarf, der Podcast. Spurensuche.
Und dann der Weg zum Coach nach draußen. Was hat dich denn da bewegt oder welche Wegebedarf oder welche Wegmarken gab es denn da zu sagen, du verlässt jetzt zusätzlich zu dem zum Wirkungsfeld der Polizei, gehst du noch nach draußen im Unternehmen? Wie hat sich das angebahnt?
Also mir war die Polizeiwelt zu klein. Mhm. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, ich wollte auch immer das andere noch erleben. So geht mir das heute auch, ne? Also ich lasse mich nicht gerne in so einen engen Rahmen zwängen, sondern gehe gerne und gucke, wo kann ich was Neues lernen und wie kann ich das zusammenbringen. Und ja, die Problematiken, die wir in der Polizei haben, sind in der Wirtschaft ähnlich. Und ja, durch meine vielen Ausbildungen habe ich dann angefangen, tatsächlich auch im Bereich der Führungskräfte oder Unternehmer viel zu arbeiten, habe mich dann noch fortgebildet im Bereich Verkaufspsychologie. Dann war ich bei der Polizei in der Verhandlungsgruppe, im Konfliktmanagement, im Castor-Einsatz und so weiter. Und die Fähigkeiten habe ich dann wieder bei der Polizei angewendet, aber auch wieder in der Wirtschaft. Und so war das immer ein Geben und Nehmen von Wirtschaft und Polizei. Und das mache ich auch heute noch. Also, dass ich versuche, das Wissen da in beiden Bereichen auszuweiten und den Menschen einen großen Nutzen zu stiften.
Das ist ja ein cooler Ansatz, wenn man das mal so überlegt, weil viele Unternehmen sagen ja, sie wollen ihre Mitarbeiter, ich sag's mal so ein bisschen flapsig, ganz besitzen, die müssen 100% für einen arbeiten. Und dein Modell wäre ja so, gerade weil man dir diesen Freiraum, den du ja gebraucht hast, gegeben hat, konntest du im Prinzip für beide Seiten einen Mehrwert schaffen. Also 52% Stellen, wobei es natürlich mehr sind, 50, aber 52% mehr Stellen, die offensichtlich zwei Felder befruchten, wäre ja für den einen oder anderen Unternehmer auch eine Überlegung, wenn der Entwicklungsraum im Unternehmen nicht da ist, ihn nicht ganz gehen zu lassen, sondern so weit freizustellen, dass es sich gegenseitig befruchtet. Wäre ein cooler Ansatz, oder?
Genau, und beide haben ja eine Win-Win-Situation. Also ich habe meine ganzen Ausbildungen in meiner Freizeit und auch in meinem eigenen Budget absolviert und habe aber der Polizei mein Wissen immer kostenfrei zur Verfügung gestellt. Und von daher habe ich, glaube ich, auch manchmal eine Freiheit genießen dürfen in meiner Stunden- oder Arbeitsplanung, die halt mir dann wieder zugute kam. Also es war immer ein gegenseitiges Nehmen und Geben und oder Geben und Nehmen. Und eine Arbeit auf Vertrauensbasis. Und ich bin mir sicher, dass auch mein jetziger Chef meine Kompetenz, meinen Expertenstatus zu schätzen weiß.
Inwieweit?
Kann halt auch bei der Polizei viel bewirken, ne?
So. Inwieweit musstest du darum kämpfen, diese Freiheit zu kriegen?
Naja, also das will ich jetzt gar nicht abschließend bewerten, sondern zu sagen, also es ist natürlich immer auch ein Kampf in der Akzeptanz der Kolleginnen und Kollegen. Ne? Es ist wieder, ich habe einen Sonderstatus, mittlerweile habe ich jetzt noch eine Kollegin, die mich da unterstützt, aber wir sind halt anders und wir sind nicht immer im Büro und wir sind viel unterwegs und das erzeugt natürlich bei vielen auch Neid und Unverständnis, keine Frage.
Ja, ich wollte so auf einen anderen Aspekt, also das ist völlig nachvollziehbar, ich wollte so auf den Aspekt, du hattest eben so fast in einem Nebensatz gesagt, dass du ja in Vorleistung gegangen bist und für viele Arbeitnehmer ist ja oft und für viele Arbeitgeber gibt es ja oft so einen Interessenskonflikt zu sagen, der muss aber der andere in Vorleistung gehen, damit gib du mir, dann gebe ich dir auch was. Und du bist ja anscheinend sehr eindeutig in Vorleistung gegangen und hast gesagt, ich mache das auf eigene Kappe in der eigenen Zeit und stelle dann meinem Hauptarbeitgeber das aber wieder kostenlos zur Verfügung. Also das ist ja was zum Thema nicht normal, was auch nicht so normal ist, dass man so weit in Vorleistung geht. Und deswegen ist der Kampf vielleicht gar nicht so hart ausgefallen, weil die gemerkt haben, dass es dir ernst ist und dass du ja in Vorleistung gehst und nicht nur verlangst. In die Richtung, wie weit habe ich das richtig verstanden?
Ja, das stimmt. Wobei, also ich lebe nach dem Motto, wer gibt, gewinnt. Ich habe das schon so oft erlebt, dass wenn ich etwas gegeben habe, ohne darauf zu pochen, dass mir was zurückerstattet wird, dann kriege ich es von anderer Seite doppelt und dreifach. Von daher war mir das nie wichtig, ob die Polizei dann tatsächlich sagt, ja, okay, ne, du bist jetzt in Vorleistung gegangen und dafür geben wir dir irgendwas. Das war mir nie wichtig.
Was ja auch ein Ausdruck von, da sind wir wieder bei persönlicher Freiheit ist, wenn es nur dann gegangen wäre, wenn es ein Wenn-Dann gegeben hätte, wärst du ja unfrei gewesen. Und weil du ja für dich gesagt hast, nee, mache ich für mich und wenn die das nehmen, ist gut und wenn nicht, ist auch gut, dann passt das ja gut. Also das ist ja immer Frage ja, wirklich von der Haltung und der Freiheit. Mache ich mich von der Meinung oder den Reaktionen anderer abhängig oder mache ich das erstmal einfach nur, weil man das gut findet für sich und seine Wertewelt?
Genau. Also ich glaube, ich wäre auch gegangen, wenn man mir das verwehrt hätte. Dann wäre ich da weg.
Auch ein wichtiger Punkt, oder? Auch immer so ein Wegebedarf zu sagen, wenn das wird ja mehrere Mitarbeiter hast, vielleicht bei deinen Klienten oder ich bei meinen ja auch, wie viel Freiheit brauchen die denn und gewähren wir die oder verlieren wir sie ganz oder können sie mit Kompromissen halten? Wenn die nicht ins Raster passen, muss ich vielleicht das Raster anpassen und nicht den Mensch. Könnte ja sein, dass wir lieber die also Möglichkeiten anpassen.
Genau. Also da gibt es ja das Profiling. Also das ist eine Hauptsäule meiner Arbeit, dass ich tatsächlich den Menschen vermittle, wie sind die einzelnen Menschen von der Struktur, von der Persönlichkeit, was brauchen die, wo sind die gut eingesetzt, wo eben eher weniger, was brauchen die für eine Kommunikation, was brauchen die für eine Führung und so weiter. Und wenn ich das auch als Führungskraft berücksichtige, dann habe ich viel weniger Widerstände und ich erlebe das, dass die Mitarbeiter dann tatsächlich auch die letzte Meile nochmal extra gehen. Auch gerade jetzt so in Corona-Zeiten, ne?
Ja, das wäre schon eine gute Überleitung zu dem Thema, was hat denn das Thema Kriminalistik und Führung gemeinsam? Also dieses Profiling, was ich ja auch ganz spannend finde, kannst du das mal so an, wenn das geht, natürlich anonymisiert, in einem oder anderen Beispiel mal erläutern, wie sich das denn konkret äußert?
Ich würde gerne ein Stück ausholen. Es gibt eine Fortbildung für Führungskräfte und ihre Teams, die nenne ich Mord im Seminar. Und da geht es immer um einen Konflikt, der überall passieren kann. Und in diesem Mord im Seminar bekommt jeder eine Rolle und eine Persönlichkeit zugeschrieben. Diese Persönlichkeit erkläre ich natürlich vorher, wie die sich darstellt, wie die sich äußert, was es da für Schwierigkeiten, aber auch für Chancen gibt. Und dann spielen die in diesen Rollen und erleben, was es heißt, mit der anderen Persönlichkeit umzugehen und zu erleben, wenn jetzt jemand ganz anders ist, dann darf ich den nicht behandeln, wie ich selber behandelt werden möchte, sondern wie ich den anderen behandeln muss, damit er sich wohlfühlt, damit er versteht, was ich will. Und es gibt manche Menschen, die sagen, okay, bei mir steht Erfolg, Resultate, ich will der Erste sein, über alles. Und dementsprechend muss er auch geführt werden. Dem ist es dann gar nicht so wichtig, wenn du fragst, wie geht es deinem kleinen Hamster? Also manche Menschen legen viel mehr Wert auf Familie, auf Harmonie, ne, auf Sicherheit, während andere dann halt eher schneller sind. Oder andere mögen eher Spaß und Abwechslung, während der Dritte sagt, also ich liebe meine Zahlen, Daten, Fakten und sitze am liebsten in meinem gewohnten Umfeld und mache das, was ich schon immer gemacht habe, am liebsten ohne Veränderung. Wenn ich das weiß, dann kann ich entsprechend die Leute einteilen, die Leute ansprechen, mit denen umgehen, meine Kunden entsprechend aussuchen. Und das machen die sehr erfolgreich, sowohl in diesem Seminar als dann auch im anschließenden Coaching.
Das ist eine coole Synergie vom Profiling, zu gucken, was ist denn das für einer, was braucht der genau. Und wenn man das mal überträgt auf ja, normale Führungssituationen im Tagesalltag, das ist einfach. Und du sagtest eben, du hast es auch übertragen auf das Thema Verkaufssituation.
Genau, also das kann ich sowohl online als auch offline anwenden. Wenn ich eine Internetseite oder im Facebook eine Anzeige schalte, kann ich mir vorher genau überlegen, welche Art von Persönlichkeit möchte ich denn überhaupt ansprechen? Möchte ich eher die Leute, die im Wettbewerb ganz vorne sind, die Macher ansprechen? Dann brauche ich dafür andere Bilder, andere Ausdrücke, andere Sprache, als wenn ich jetzt jemand anspreche, der viel mehr Wert auf Sicherheit, das Gewohnte, Zahlen, Daten, Fakten legt.
Okay, gut. Ja, das macht ja schon Sinn. Das, was jetzt wahrscheinlich für viele neu ist, dass man diese Synergie vom Profiling aus sieht. Man kennt es natürlich aus der Verkaufspsychologie oder auch von diesen Gehirndominanz- und Denkstrukturmustern. Die sind ja ähnlich aufgebaut. Allerdings hat man da diesen Profiling-Ansatz nicht so dahinter. Das ist ja echt spannend. Die Gestaltungsspielräume, die du dir so genommen hast, da hat man ja gesagt, du bist da immer in Vorleistung gegangen und der Kampf war gar nicht so groß. Wie viel Zeit hast du denn dafür so, wie lange, hier muss ich andersrum fragen, wie lange hat der Weg denn gedauert von ich werde mir klar, was ich eigentlich will, bis ich habe es dann auch geschafft? Weil das geht ja nicht so von heute auf morgen. Der eine oder andere, der jetzt zuhört, ist ja vielleicht auch in Veränderungsprozessen oder braucht mehr Freiräume oder hört sich ja den Wegebedarf-Podcast auch deswegen an, um sich selber mehr Freiräume zu schaffen. Wie schnell hattest du Resultate und wie lange hat es gedauert?
Also rückblickend kann ich sagen, dass meine Krisen mich dahin gebracht haben, wo ich jetzt bin. Viele, viele Einschläge, viele, viele Niederlagen, viele Verletzungen, Kränkungen, Zurückweisungen. Und ich glaube, bei jeder Kränkung oder Schikane habe ich mir gedacht, so nicht, ich werde es dir zeigen. Und ich suche Wege, damit es mir besser geht, damit wir eine bessere Beziehung haben. Und na, wie lange geht das? Also ich war schon in der Schule rebellisch.
Ich habe immer diese Rothaarigen.
Also ich glaube, konkret mich auf den Weg gemacht habe ich, als ich mit was ganz anderem begonnen habe, nämlich mit einer Aerobic-Trainer-Ausbildung und gedacht habe, so, jetzt werde ich mal aktiv davon. Ich war vorher mit vielen Trainern unzufrieden und damit habe ich dann angefangen, tatsächlich vor Leuten zu stehen und zu sagen, okay, na, fundiertes Wissen, habt Spaß, achtet auf euch und so kann es gehen. Und in dem Zusammenhang war es dann auch immer so, dass ich immer Geld von dem, was ich dabei verdient habe, wieder in meine eigene Fortbildung investiert habe.
Sehr gut.
Also ich investiere wirklich viel, viel Geld in meine Bildung, in mein Fortkommen. Und ja, das mache ich halt bis heute. Und ja, dann bin ich 2001 zu dieser systemischen Ausbildung gekommen, von der Polizei, auch durch ein hartes Assessment Center gekommen. Wir waren auch nur 7 Leute aus Niedersachsen, die das geschafft haben. Und danach war mir dann ganz klar, was ich will und was ich nicht mehr will. Also das war dann so für mich auch die Entscheidung. Und ab da ging es wirklich steil bergauf mit meiner Karriere.
Geschenk kriegt man nichts und das Thema Reinvest und auch die Hilfe von außen. Weil das ist ja eine Erfahrung, die ich auch immer wieder mache. Sondern gerade wenn es läuft, bewegt dich ja oft nicht viel. Und dann, wenn es nicht läuft, wenn es kriselt, wenn es knirscht und man hat dann den Handlungszwang, dann bewegt sich oft was. Und dann gibt es ja immer 2 Alternativen. Man kriegt das selber hin oder man nimmt sich eine Unterstützung von draußen und investiert dann aus den Erträgen auch noch in seine eigene Weiterbildung. Die fällt ja nicht vom Himmel. Also da wird ja nicht mit Marshmallows geworfen, sondern das ist ja eher manchmal ein härterer Weg, der sich, wenn es fertig ist, immer besser aussieht wie der Weg dahin, oder? Deswegen darf man dann auch...
Auf jeden Fall.
Immer stolz darauf sein, was man dann alles ausgehalten und beherrscht hat. So, mit Blick auf die Uhr haben wir ja schon ein bisschen über eine halbe Stunde geplauscht. Da könnten wir wahrscheinlich noch ein bisschen länger über das Thema Profiling und Polizei und Coaching und Mord im Seminar, was ja auch ein sehr spannender Titel ist. Bevor ich es nachher vergesse, wenn Menschen sich dafür interessieren, wie heißt denn deine Webseite? Wo könnten die sich denn da noch ein bisschen aufschlauen?
www.annettelüders.de
Und Annette also mit 2N und 2T.
Genau.
Ja, 2N, 2T und Lüders mit UE.
Genau. Ja, oder einfach unter mordimseminar.de geht auch.
Wegebedarf, der Podcast. Deine nächsten Schritte.
Wenn man jetzt zusammenfassend noch unseren Wegebedarf-Podcast-Hörern noch 3 Tipps mit auf den Weg geben würden, was für deren persönliche unternehmerische Freiheit denn aus deiner Sicht so aus Best-Buddy-Sicht, wenn wir uns da mal in die Gruppe stellen, zu sagen, so komm, wir haben das Schmerzensgeld bezahlt schon selber und Erfahrungen sind zwar nicht übertragbar, aber vielleicht muss man nicht ganz immer so schmerzhaft machen, wie andere das Lehrgeld mit EH oder EE schon bezahlt haben. Was wären denn deine Tipps, deine 3 an unsere Hörerschaft?
Also das Wichtigste aus meiner Sicht ist tatsächlich, ein Ziel zu haben und das Ziel klar zu haben. Und bei allem, was du tust, dir immer wieder zu überlegen, ist das, was ich jetzt gerade mache oder lasse, eher förderlich, mein Ziel zu erreichen oder bringt es davon weg? Das wäre so mein erster Tipp.
Vielleicht noch kurz eine Nachfrage. Bei Ziel verstehen ja viele Menschen Zielzahlen, aber ich glaube, du meinst was anderes.
Das, wohin mich meine Reise bringen soll. Warum bin ich auf der Welt? Was will ich noch erleben, erreichen, haben, tun, sein?
Zahlen kommen hinterher. Also das ist wirklich ein Zielbild. Wie will ich sein? Genau. Wer will ich sein? Wie will ich sein? Wie will ich leben? Also dieses Zielbild klar zu haben. Genau. Super.
Genau. Also ich arbeite viel nach der SMART-Formel. Also es muss spezifisch, messbar, ambitioniert, terminiert und realistisch sein. Mhm.
Ja, das wäre das Ziel. Und zweiter Tipp?
Auf jeden Fall Kompetenz und Wissen erlangen und dann in die Umsetzung gehen. Üben, üben sehr.
Ja, gut. Üben, üben sehr.
Ja, nur vom Wissen kriege ich meine PS nicht auf die Straße, ne?
Nee. Führerschein ohne Fahrpraxis ist doof, ja.
Und, genau. Und das Dritte ist tatsächlich, schau dir an, mit welchen Menschen du dich umgibst. Umgib dich mit Unterstützern, mit Leuten, die nicht nur jammern, sondern tatsächlich auch aktiv ins Tun kommen. Weil es gibt ja so einen schönen Spruch, du bist der Durchschnitt der 5 Menschen, mit denen du dich am meisten umgibst. Also schau dir an, mit wem bist du zusammen.
Ja, umso wichtiger tatsächlich darauf zu achten, mit welchen Menschen man sich umgibt. Also wenn man gerade so wie du im Aufbruch war, ein Stück weit anders ist, ein Stück weit, hast du gesagt, rebellisch bist, dann macht es natürlich Sinn, sich nicht mit nur Komma Aber-Typen zu umgeben, sondern mit Leuten, die auch was vorhaben. Das ist ja auch so der Ansatz meiner Hike-and-Strike-Geschichten, wo man sagt, komm, lass mal mit der Gruppe von 10 Unternehmern zusammen aufbrechen, Wege gehen und sich gegenseitig nach vorne bringen und klar, genau dieselben Dinge an dem Ziel arbeiten, üben, gemeinsam die Erfahrungen machen. Also von daher, das zahlt 100% auf das Thema ein. Da machen wir über andere Wege den gleichen Job für Menschen, die einfach was vorhaben. Und da machen wir ja beide die Erfahrung, dass der externe Coach oft die meisten Berater, die besten Berater sitzen ja immer schon in den Unternehmen und unser Job ist ja einfach deren Potenziale rauszuholen und vielleicht auch mit Leuten zu umgeben, wenn die selber nicht finden, die dann diesen Aufbruchsspirit ja mitbegleiten. Jo, das ist gut. Also fassen wir noch zusammen. Von hinten angefangen, such dir die richtigen Leute. Ja, klar.
Ein Tipp, also such dir die richtigen Leute, würde ich das noch erweitern und bau dir ein starkes Netzwerk auf. Also ich mache beispielsweise kaum Werbung und alleine durch mein Netzwerk kriege ich so viele Empfehlungen, dass ich ja sehr gut ausgelastet bin, sehr zufrieden bin.
Das sind auch die besten Kunden, die über Empfehlungen kommen. Das kann man gar nicht anders sagen. Der ist auch der Aufwand oft, dieses Social-Media-Werbung, wie viele Tausende von Leuten man dann an Kontakten durchschleifen muss, bis man dann 3 hat. Also da gibt es auch wirklich nichts Besseres wie Empfehlungsgeschäft. Auch die letzten 20 Jahre, wo ich da in überwiegend in Banken trainiert habe, ich weiß nicht, wann ich da das letzte Mal Werbung gemacht hatte, das muss auch lange her sein. Also das ist wirklich ewig her. Also von daher, gucken wir nochmal, hab ein klares Ziel, üb gut und umgib dich mit Leuten, die dich nach vorne bringen. 2, 3 sehr, sehr, sehr gute Tipps, die ja, eigentlich immer dienen und mit dem man sofort anfangen kann. Also wenn man jetzt, ich glaube, meine Podcast-Folge Nummer 2 hieß ja auch, such dir ein Zielbild. Und wenn es bis jetzt noch nicht passiert ist, dann such dir jetzt eins. Weil das bestätigt sich ja immer wieder von allen, mit denen wir hier sprechen, zu sagen, wenn das Ziel nicht klar ist, ist es auch egal, wie viel Sprit du im Tank hast. Nur Sprit leer fahren macht keinen Sinn und dann ein befähigendes Ziel haben und dann Leute mitnehmen. Viele Leute sagen ja auch, dass es keine Mitarbeiter, sondern Wegbegleiter gibt und man einfach ein Stück Weg gemeinsam gibt. Und wenn, so wie du das gemacht hast, die Polizei der eine die Hälfte deines Weges oder du parallel, also gegenseitig die euch begleitet und die andere Hälfte deiner Energie für andere Leute investiert und auch wieder zurückkommt, dann ist das natürlich eine sehr schöne, perfekte Mischung. Ja, dann haben wir schon wieder irgendwie 3/4 Stunde. Das ist ja irre, wie schnell die Zeit vergeht. Und ich hoffe, ihr lieben Hörer, Leser, hätte ich fast gesagt, ihr habt auch von Annette einiges mitgenommen. Annette-lüders.de war deine Webseite. Ja? Genau. Guck gerne darauf und natürlich auch gerne auf meine. Also wer lieber den Mord im Seminar hat, der ist bei Annette gut aufgehoben. Und wer lieber mit mir wandern geht, der ist bei hikeandstrike.com gut aufgehoben. Inhaltlich sind wir da ziemlich nah beieinander und gucken einfach, dass wir die Potenziale, die da sind, ins PS auf die Straße bringen. Ganz herzlichen Dank, Annette, dass das geklappt hat. Ich drücke dir die Daumen, dass du da mit deinen 2 Jobs weiterhin gut gehandelt kommst und deine rebellischen Dinge einfach weiter gut umsetzen kannst. Herzlichen Dank für deine Zeit, für dein Engagement und wir sehen uns bald mal wieder.
Danke, dass ich hier sein durfte.
Ja, gerne. Mach's gut. Tschüss. Bis denn. Tschüss.
Hast du noch immer Wegebedarf? Keine Sorge, auch in der nächsten Folge begleitet dich dein Best Buddy Ulrich Zimmermann wieder auf dem Weg in deine persönliche unternehmerische Freiheit.
Geh mal auf meine Webseite www.hikeandstrike.com. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut, bis bald. Ciao.
Wegebedarf, der Best Buddy Podcast für deine persönliche unternehmerische Freiheit.